Hier ist
Schachgeflüster.
Hallo liebe Zuhörer, ich heiße Xenia Bayer. Willkommen zu meinem Podcast Schach für Kinder. Hier ist die dritte Folge der Abenteuer unseres jungen Springers. Der Nachtritter wurde in den prächtigen Thronsaal geführt, dessen Wände mit goldenen Mosaiken und leuchtenden Edelsteinen, die das Licht in einem Regenbogen streuten, reich geschmückt war. Der Sultan erhob sich von seinem Thron. Tapferer Held, für deine unerschütterliche Treue und deinen Mut verleihe ich dir den Titel Beschützer des Schachreiches, Maharaja. Diesen Titel erhält nur der Würdigste. Ein Kämpfer, der sowohl in der Strategie als auch im Herzen unerschütterlich ist. Der Springer verneigte sich tief vor dem Sultan. Der Sultan fuhr fort. Von nun an wirst du nicht nur ein Symbol der Tapferkeit sein, sondern auch mein engster Berater in den zukünftigen Schlachten des Schachreiches. Mit diesen Worten begann ein neues Kapitel im Abenteuer des Springers. Als der mächtige Maharaja, der sich sowohl wie ein Springer als auch wie eine Dame über das Schachbrett bewegen konnte, war ihm bewusst, dass ihn viele neue Herausforderungen erwarteten. Die erste ließ nicht lange auf sich warten. Kaum hatte er den Thronsaal verlassen, ertönte eine gewaltige Trommel, die die Ankunft eines neuen Gegners verkündete. Nun stand der Springer vor einer außergewöhnlichen Bewährungsprobe. Einem Duell gegen einen anderen mächtigen Maharaja, einen Meister der Schachkunst, bekannt für seine List und Stärke. Doch dieses Mal war das Spielfeld kein gewöhnliches Schachbrett, es war auf eine Größe von nur 5x5 Feldern geschrumpft. Der Gegner, stolz und selbstsicher, gab dem Springer die Erlaubnis, den ersten Zug zu machen. Der Springer atmete tief durch, überlegte kurz und stellte sich in die Mitte des kleinen Schachbretts, auf das zentrale Feld. Mit seiner Fähigkeit, sich sowohl wie ein Springer als auch wie eine Dame zu bewegen, erlangte er augenblicklich die absolute Kontrolle über das Spielfeld. Schach ist die Kunst der Analyse, sagte der 6. Schachweltmeister Michael Botwinnik. Diese Aussage bestätigt sich auch in dieser Aufgabe. Das Spiel mit dem Maharaja, erfunden von dem amerikanischen Mathematiker Silbermann, ist eine besondere Schachvariante. Da der Maharaja die Bewegungsmöglichkeiten einer Dame besitzt, muss man in diesem Spiel zunächst die Prinzipien der Damenplatzierung gut beherrschen. Die Aufgabe lautet: Kann man auf einem n-mal-n-Schachbrett n-Damen so platzieren, dass sie gegenseitig nicht bedrohen? Diese Fragestellung ist bekannt als das N-Damen-Problem, ein klassisches Beispiel aus der Schach- und Mathematikwelt. Für einmal ein Schachbrett ist die Lösung einfach. Es gibt nur ein einziges Feld und eine Dame. Auf einem 2x2-Schachbrett hingegen gibt es keine Möglichkeit, zwei Damen so aufzustellen, dass sie sich nicht gegenseitig angreifen, da jede Dame auf einem so kleinen Spielfeld unweigerlich die andere bedroht. Ein 3x3-Schachbrett bietet ebenfalls keine Möglichkeit, drei Damen gefahrlos zu platzieren. Man kann jedoch zwei Damen aufstellen, die sich nicht angreifen, wie zum Beispiel mit einer Dame auf A1 und der anderen auf B3. Sobald man jedoch ein 4x4-Schachbrett oder ein noch größeres Spielfeld verwendet, gibt es mindestens eine Möglichkeit, N-Damen so anzuordnen, dass sie sich gegenseitig nicht bedrohen. Es ist interessant zu erwähnen, dass selbst auf einem traditionellen 8x8-Schachbrett 5 Damen alle Felder vollständig abdecken können, sodass kein Platz mehr für eine gegnerische Dame bleibt. Liebe Zuhörer, hier eine kleine Aufgabe für euch. Findet eine Platzierung für 5 Damen, bei der alle Felder des Schachbretts bedroht sind. Versucht auch eine Platzierung herauszufinden, bei der sich die Damen gegenseitig nicht bedrohen. Viel Erfolg beim Knobeln! Und wart ihr erfolgreich? Eine mögliche Lösung wäre C6, D3, E5, F7 und G4. Diese Platzierung stellt sicher, dass alle Felder des Schachbretts bedroht werden. Und die Damen greifen sich gegenseitig nicht an. Sehr gut, wenn ihr diese Lösung gefunden habt. Vier Damen lassen drei Felder frei. Aber die gegnerische Dame hat keine Möglichkeit, von einem freien Feld auf das andere in einem Schritt zu kommen. Könnt ihr mir diese Felder nennen? Zum Beispiel, bei der Damenaufstellung A8, C7, D2 und F5 bleiben folgende Felder frei. B3, G1 und H4. Kommen wir zurück zu unserer Aufgabe mit dem Maharaja auf dem 5x5 Schachbrett. Wenn ich den Maharaja auf das Feld C3 setze, wird er in seiner Rolle als Dame alle Felder außer A2, A4, B1, B5, D1, D5, E2 und E4 angreifen. Zusätzlich, da der Maharaja auch die Bewegungen eines Springers hat, wird er als Springer die restlichen Felder ebenfalls bedrohen. Der Gegner hat keine Möglichkeit, seinen eigenen Maharaja auf diesem Schachbrett zu platzieren, ohne dass er sofort geschlagen wird. Ein Schimmer von Sorge zog über das Gesicht des feindlichen Maharaja, denn ihm wurde sofort klar, von diesem zentralen Feld aus konnte der Springer jede Ecke und jedes angrenzende Feld erreichen und bedrohen. Kein einziger Platz auf dem gesamten 5x5 Schachbrett war sicher. Der Gegner, der noch nicht einmal die Chance hatte, einen Zug zu machen, erkannte die Unvermeidlichkeit seiner Niederlage. Jede mögliche Flucht oder Verteidigung war nutzlos. Der junge Springer hatte das gesamte Spielfeld im Griff. »Du hast mir keine Chance gegeben, da du als Erster aufs Brett gezogen bist«, rief der feindliche Maharaja enttäuscht. Jetzt möchte ich den ersten Zug machen und wir werden sehen, wer wirklich der Bessere ist. Außerdem ist mir das Brett zu klein. Wir kämpfen auf 64 Feldern. Der junge Springer, ruhig und gelassen, nickte. Einverstanden. Wir werden sehen, wie sich das Spiel entwickelt. Die nächste Aufgabe für uns, liebe Zuhörer, ist ein interessantes Spiel auf einem 8x8 Schachbrett, bei dem sich die Maharaja von Feld zu Feld bewegen. Dabei dürfen die Figuren nur auf freie Felder gesetzt werden. Ein Feld, auf dem bereits ein Maharaja stand, wird unerreichbar und darf nicht mehr betreten werden. Der Spieler, der als letzter seinen Maharaja platzieren kann, gewinnt. Die unerreichbaren Felder werden mit Plättchen markiert. Nach mehreren Versuchen stellt man fest, dass der schwarze Spieler, der als zweiter seine Figur platziert, immer gewinnt. Aber wie schafft er das? Mit der folgenden Strategie. Das Schachbrett wird in vier Rechtecke der Größe 8x2 unterteilt und die Felder werden wie folgt nummeriert. In der geraden Reihen 2, 4, 6 und 8 wird von 1 bis 8 nummeriert. In der ersten Reihe beginnt die Nummerierung jedoch bei 5. Das bedeutet, dass das Feld A1 die Nummer 5 erhält, B1 die Nummer 6, C1 die Nummer 7, D1 die Nummer 8, während E1 die Nummer 1, F1 die Nummer 2, G1 die Nummer 3 und H1 die Nummer 4 erhält. Diese Nummerierung gilt auch für alle ungeraden Reihen. Nachdem der weiße Spieler seinen Maharaja platziert hat, setzt der schwarze Spieler seinen Maharaja im gleichen Rechteck auf das Feld mit der gleichen Nummer, jedoch in der anderen Reihe. Mit dieser Strategie gelingt es dem schwarzen Spieler immer, das Spiel zu gewinnen. Auch dieses Mal hat der tapfere Springer den Gegner besiegt. Plötzlich verdunkelte sich der Himmel über dem Schachreich. Und eine feindliche Armee von unzähligen Figuren marschierte auf das Schachbrett zu. Türme, Läufer, Springer, Bauern und die gegnerische Dame selbst standen in ihrer vollen Stärke bereit, entschlossen, den tapferen Helden niederzuringen. Der junge Kollege Springer war aber allein. Keine Verbündeten, keine Verstärkung. Es ging um alles. Entweder würde er triumphieren und das Schachreich erneut retten, oder er würde besiegt werden und das Land würde der Dunkelheit verfallen. Der Anführer der feindlichen Armee, ein mächtiger König, trat vor und sprach in herausforderndem Ton. Springer, du stehst hier ohne Unterstützung, doch ich will dir eine Gnade erweisen, um deine Niederlage etwas erträglicher zu machen. Wähle einen Platz auf dem Schachbrett, von dem aus du dein Schicksal besiegeln willst. Liebe Zuhörer, wir sind zu einem spannenden Spiel eingeladen. Weiß hat alle Figuren auf dem Schachbrett, während Schwarz nur einen Maharaja besitzt. In diesem Spiel dürfen die Bauern nicht umgewandelt werden. Der schwarze Maharaja darf auf ein beliebiges, freies Feld gesetzt werden. Also, worauf wartet ihr noch? Auf die Plätze, fertig, los! Und nun, liebe Zuhörer, möchte ich euch die weißen Züge verraten, mit denen der schwarze Maharaja besiegt werden kann. Aber, pst, verratet es dem Gegner nicht. Unser tapferer Springer soll schließlich gewinnen. Nach den folgenden weißen Zügen. A2, A4, H2, H4, Springer C3, Springer F3, Turm A3, Turm H3, Turm B3, Turm G3, D2, D4, Dame D3, Dame E4, Turm B7, Dame D5, Turm G8, kann der schwarze Maharaja keine weiße Figuren mehr schlagen, da alle gut geschützt sind. Er hat nur noch zwei Felder zur Verfügung, A6 und F6. Auf dem Feld F6 wird er nach dem Zug E4 und auf dem Feld A6 nach dem Zug Läufer G5 verlieren. Der Großmeister Savely Tartakower sagte, der Springer ist der Dichter des Schachbretts. Die einzigartigen Bewegungen des Springers sind elegant und kreativ und erfordern zudem Vorstellungskraft. Und genau mit dieser Fantasie und Eleganz kann der Springer seinen Gegner immer überraschen. Bis zum nächsten Mal, eure Xenia Bayer.
Was, wenn es unbegrenzt viele Arbeitskräfte gäbe? In jedem Unternehmen gibt es häufig mehr Arbeit als verfügbare Ressourcen. Mit Agentforce können Unternehmen KI-Agenten einsetzen, die nahtlos mit Menschen zusammenarbeiten, um Kundenerfolg und starke Beziehungen zu fördern. Diese KI-Agenten unterstützen ihre KundInnen rund um die Uhr, agieren eigenständig und übergeben komplexere Aufgaben reibungslos an MitarbeiterInnen. Erfahren Sie mehr auf salesforce.com/de. Agentforce. KI, wie sie schon immer sein sollte.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.